Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling. Diesmal zu Veit Etzold und der Konzern im Drömer Verlag als Taschenbuch erschienen. Und wir schauen mal wieder drauf, wie realistisch sind hier die Fälle, die dargestellt werden, die Details, die dargestellt werden, beispielsweise eben im Bereich der Polizei oder des Journalismus. Und es gibt beispielsweise aus dem Journalismus dieses Thema, dass die Medienmeute vor der Tür steht und man vorbeirauscht mit keinem Kommentar. Ganz ehrlich, das habe ich schon so oft erlebt. Also ich natürlich dann als Teil der Medienmeute. In meiner Zeit als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands glücklicherweise nie in diese Situation gekommen, dass man selbst irgendwie vorbeirauschen musste, weil man irgendwie womöglich Dreck am Stecken gehabt hätte oder ähnliches. Aber ja, es gibt diese Situationen und dann wird man natürlich auch als Polizist, wenn man dann reingeht in einen solchen Ort und den Hintereingang nicht findet, wo man sich reinschleichen kann oder durch die Tiefgarage fährt man auch gerne rein. Die Tricks kennen wir alle. Versuchen da natürlich auch trotzdem dran zu kommen, was aber meist nicht gelingt. Aber dann da vorbeigehen zu müssen, vielleicht jetzt heute auch als Politiker, aber zumindest auch in der Polizeizeit damals bei dir. Mhm. Hast du solche Situationen gehabt, wo du dann vorbeigehen musstest und dann, weggucken musstest oder eben auch das berühmte, kein Kommentar?
Nee, da hatte ich tatsächlich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Auch nicht in der Zeit als Gewerkschaftsvorsitzender. Nee, habe ich nicht. Ich kenne nur solche Szenen sozusagen vom Vorbeigehen, jetzt aus dem Deutschen Bundestag. Wenn jetzt was Besonderes passiert ist, dann stehen natürlich viele Journalistinnen und Journalisten entweder vorm Innenausschussraum oder vorm Verteidigungsausschuss.
Da rennst du aber sofort hin und drängelst dich vor und sagst, ich will auch was sagen.
Schön dran vorbei, tatsächlich, ja.
Ja, je nachdem muss man ja auch erstmal intern verhandeln, bevor man was sagen kann und dann auch ausgekaspert wird, wer was sagt. Manchmal kann man ja wirklich was lernen, weil vieles, was wir an Kriminalromanen lesen, vieles, was wir an Krimis im Fernsehen, im Kino oder sowas schauen, die kommen nicht aus Deutschland. Die kommen zum Beispiel aus den USA, die zum Teil auch ein ganz anderes Rechtssystem haben. Und hier ist dann eben auch mal wieder so etwas, wo dann so etwas zwischen der Polizei und den Beschuldigten ist dann so ein bisschen funkt, weil das heißt, na, können wir das nicht irgendwie mit einer Kaution regeln? Also, Kaution gibt es nur in amerikanischen Filmen. Also, dass man eine Kaution hinterlegt und dann gehen kann. Hier heißt es, das gibt es bei uns nicht, beziehungsweise nur in ganz großen, in ganz seltenen Fällen. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgedacht. Doch, ich habe es auch in Deutschland schon mal gehört. Aber bin auch wirklich nicht mehr so ganz sicher, in welchem Zusammenhang, wann es dann wirklich eine Kaution gab. Ich glaube, so für den einfachen Verbrecher, für den einfachen Täter oder die Täterin ist das tatsächlich eher unwahrscheinlich, ne?
Würde ich sagen, man muss zunächst einmal erzählen, das ist gar keine Sache der Polizei, die hat da gar keine Karten im Spiel, sondern es gibt natürlich bestimmte Bewährungsauflagen, die das Gericht dann verhängen kann. Da bin ich technisch überfragt tatsächlich, weil ich weder in der Rolle eines Staatsanwaltes noch eines Richters jemals logischerweise gewesen bin. Es ist aber so, dass natürlich viele dieser Mechanismen in den Vereinigten Staaten wirklich völlig andere sind und dann manchmal so her, weil von den Begrifflichkeiten auch hierher übertragen werden. Das ist mein Eindruck. Es gibt ja natürlich auch die berühmten Kopfgeldjäger in den Vereinigten Staaten. So etwas kennen wir hier nicht. Das hängt wiederum mit der Kaution zusammen dort, weil die dann die Kaution oder Teile davon bekommen. Keine Ahnung. Wir alle kennen noch Cold Seavers wahrscheinlich. Also so etwas gibt es hier in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht. Was wir kennen ist, dass jemand auf Bewährung oder was es auch gibt, dass es einen Haftbefehl gibt und dass dieser Haftbefehl unter bestimmten Auflagen außer Vollzug gesetzt wird. Das passiert sozusagen im einen Schritt, gibt es einen Haftbefehl und dann gibt es nochmal ein Papier und da steht dann drauf, der wird jetzt aufgehoben, wenn dies oder das erledigt ist. So, das kann zum Beispiel sein, dass sich jemand jeden Tag auf der Wache meldet und wenn ich nicht völlig falsch liege, kann das auch bedeuten, dass jemand so und so viel Geld bezahlt. Aber nach den weiteren Mechanismen oder juristischen Vergleichen zu den Vereinigten Staaten, frag mich nicht. Man kann nur sagen,
doch,
es ist deutlich anders.
Und zwar geht es jetzt ganz konkret darum, es geht tatsächlich, du warst selbst in einem Landeskriminalamt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, man muss aber mit dem Bundeskriminalamt mal zusammenarbeiten und hier wird dann eben beschrieben, in Untersuchungshaft, insofern, wir schließen dran an, aber wir schließen nicht dran an im Vergleich eines anderen Rechtssystems. In Untersuchungshaft, wenn beide involviert sind, weil es ein besonderer Fall ist, dann sei das Bundeskriminalamt weisungsbefugt, gegenüber dem Landeskriminalamt, aber die Landeskriminalämter, man würde auch nicht so häufig Gebrauch davon machen, weil die Landeskriminalämter doch schon sehr auf ihrer Unabhängigkeit bestehen und das nicht sonderlich witzig finden, wenn dann die von der Bundesebene einschweben und sagen, Fiedler, so machen wir alles gar nicht. Das würde nicht so gut für die Zusammenarbeit sein, ist irgendwie vorstellbar. Ich kenne es manchmal auch in Redaktionen, dass man tatsächlich da, wo etwas bundesweit organisiert ist, jetzt nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da haben die einzelnen Anstalten vor Ort auch recht viele Kompetenzen, aber in anderen, in Zeitungsredaktionen zum Beispiel, wo die bundesweit organisiert sind, dass dann plötzlich irgendjemand von oben kommt, gerade zum Beispiel bei Boulevardzeitungen und sagt, machen wir alles ganz anders. Und das ist dann tatsächlich auch nicht so beliebt gewesen, also zumindest zu den Zeiten, wo ich das mal gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, zwischen BKA und LKA, da kann es dann tatsächlich, wie hier beschrieben, auch schon mal ordentlich funken. Ne?
Also ja, es kann zwischen denen ordentlich funken, aber nicht deswegen, weil das bei uns so nicht ist. So, also so etwas gibt es nicht, dass das Bundeskriminalamt mit Sonnenbrille aus dem Auto steigt und sagt, gehen Sie mal alle zur Seite jetzt hier, bleiben Sie mal hier in Düsseldorf, wir regeln das jetzt hier alles. So ist das nicht, sondern das ist hier so, wie wir das an anderer Stelle schon mal besprochen haben, Chef im Ring ist die jeweilige Staatsanwaltschaft. Bei größeren Fällen ist das der Generalbundesanwalt. Und die Staatsanwaltschaften, die arbeiten dem Grunde nach mit Polizeibehörden, in großen Anführungszeichen einfachen Polizeibehörden zusammen. Und nur im Ausnahmefall ermitteln Landeskriminalämter und im noch größeren Ausnahmefall das Bundeskriminalamt. In jedem einzelnen Fall müssen die aber sozusagen fragen und beantragen. Das hat auch damit zu tun, ob die Ermittlungsdienststellen der LKA oder des BKA tatsächlich Ressourcen haben, um das erledigen zu können. Und dann sind die zuständig, weil die jeweilige Staatsanwaltschaft das macht. Das ist aber nicht so, dass das BKA sagen kann, ihr macht jetzt mal dies oder jenes, und weil die vermeintlich auf Bundesebene weiter oben sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, das ist aber eher technischer Natur, da geht es um Datenerfassung und so etwas, wo das BKA sagen kann, da muss jetzt so ein Standard sein und so geht das. Aber in Ermittlungsverfahren ist das tatsächlich nicht so. Es gibt auch Beispiele, wenn wir uns erinnern an den fürchterlichen Anschlag in Solingen vor einiger Zeit. Da ist es eben so, dass die eigentlichen Ermittlungen im überwiegenden Teil das Polizeipräsidium in Düsseldorf macht. Und das BKA unterstützt an einigen Stellen, in der Einsatzsituation die Bundespolizei unterstützt an anderen Stellen. Das Zusammenspiel ist viel kooperativer bei uns, als das in US-amerikanischen Filmen teilweise so aussieht.
Bulle und Schreiberling zu Veit Etzold und der Konzern. Und bei einem Konzern, da gibt es dann auch oft Aktionärinnen und Aktionäre. Das könnten Unternehmen sein und das könnten aber auch zum Beispiel Staatsfonds sein. Und es gibt es viele seriöse Staaten und demokratische Staaten. Es gibt aber auch die anderen. Und ja, Veit Etzold kennt sich da ganz gut mit aus und hat natürlich sich dann auch eine wilde Geschichte ausgedacht und hat dann eben auch so in den Dialogen angespielt, zum Beispiel auf Khashoggi, der umgebracht worden ist, möglicherweise wohl auch im Auftrag eines Staates, und die gehen zum Teil dann nicht unbedingt zimperlich vor. Auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität, wenn sie Anteile im Unternehmen haben und da wollen, dass da irgendwie Dinge passieren, damit sie möglichst viel Geld rauspressen. Ist das alles nur erfunden oder kann es solche Einflussnahmen aus deiner Erfahrung durchaus auch geben?
Ohne Frage würde ich sagen, gibt es die auf jeden Fall. Khashoggi ist meiner Erinnerung nach zerlegt worden in einer Botschaft, buchstäblich. Nein, das ist so. Ich glaube, dass viele so in der Wahrnehmung Russland und denken wir an den Iran beispielsweise, wirklich Ewigkeiten unterschätzt haben und das teilweise immer noch tun. Das betrifft dein Themenfeld im Punkto Desinformation. Da wissen wir seit einiger Zeit, was da alles betrieben wird und dass Deutschland als besonders empfänglich für Desinformation betrachtet wird, dass man sich bestimmte politische Parteien kaufen kann, sehr günstig kaufen kann, das weiß man hier. Und das geht eben auch so weit, dass wir natürlich wissen, Gerichte haben das entschieden, dass es hier Anschläge und Morde im Auftrag von anderen Staaten in Deutschland, in Berlin zum Beispiel schon gegeben hat. Da darf man wirklich nicht naiv sein. Und man muss sich im Prinzip vorstellen, dass die Konflikte, die wir weltweit so sehen, sich auch teilweise hier wiederfinden, teilweise in Auslandsvertretungen sich natürlich entsprechende Agentinnen und Agenten bewegen und dass viele Staaten, und dazu würde ich Russland zählen, nicht vor Gewalttaten zurückschrecken, auch dann nicht, wenn es sich vermeintlich nur um wirtschaftliche Themen handelt. So ein Staat ist in Teilen eben sehr empfindlich. Und das, ich will das nochmal wiederholen, das betrifft nicht zuletzt eben euren Berufsstand. Viele von deinen Kolleginnen und Kollegen sitzen dort in Gefängnissen oder sind ansonsten auch weltweit an Leib und Leben bedroht. Und das hängt direkt meines Erachtens miteinander zusammen.
In der Tat, also wir können hier in Deutschland vor Glück sagen, dass Journalistinnen und Journalisten, das klingt jetzt so profan, selten umgebracht werden. Mhm. Das kommt so gut wie gar nicht vor. Das ist aber in vielen, vielen Staaten, Reporter ohne Grenzen oder auch meine alte Organisation, der Deutsche Journalistenverband, haben sich da häufig zu geäußert. Das ist in vielen Staaten leider Alltag. Das kommt regelmäßig vor. Gut, bevor die Stimmung jetzt ganz in den Keller geht, noch ein eher amüsantes Thema. Wir kennen das alle, wenn im Netz gearbeitet wird, in den sogenannten Clouds, also in diesen digitalen Wolken, dann kann jede und jeder mal kurz auf den aktuellen Stand gucken, also die, die dazu berechtigt sind. Aber wenn man so arbeitet, also beispielsweise in einem Konzern, um den es ja hier geht, wenn man so arbeitet, kann man natürlich unter Umständen auch ganz schnell mit einem Mausklick die Beweismittel aus der Cloud verschwinden lassen. Und ihr findet nichts mehr. Wir als Journalisten auch nicht mehr, aber auch ihr möglicherweise auch mit den allerschönsten Tricks und technischen Möglichkeiten findet gar nichts mehr. Ist es wirklich so einfach oder gibt es doch meistens irgendwie noch digitale Spuren, dass ihr noch was wiederherstellen könnt?
Sowohl als auch. Also hoffentlich gibt es die. Aha. Aber das so einfach ist, glaube ich, eine gute Überschrift dafür, dass es Täterinnen und Tätern vergleichsweise leicht möglich ist, den Ermittlungsbehörden die Arbeit möglichst schwer zu machen. Das kann bedeuten, dass ein Schlüsselbund mit einem bestimmten Anhänger auf einem Computer liegt. Und wenn der da weggenommen wird, sind alle Daten verschlüsselt. So, was dazu führt, dass inzwischen Spezialeinheiten nicht nur dann einschreiten, wenn Bewaffnung droht, sondern in Teilen auch hier wirklich buchstäblich, ruckartig in eine Wohnung eindringen müssen, um zu verhindern, dass durch eine ganz kleine Bewegung alle Datenbestände entweder weg, das nicht so sehr, aber häufig dann eben auch verschlüsselt oder dann eben auf Ewigkeiten nicht mehr zugänglich sind. Das ist ein Standardproblem, würde ich sagen, heutzutage oder ein wachsendes Problem sogar. Und Clouds ist nur ein Beispiel dafür.
Ich gehe gleich mal meinen Schlüsselbund suchen, ja, aber vorher verabschieden wir uns noch. Wir haben nämlich gesprochen heute über Veit Etzold und der Konzern im Goldmann Verlag erschienen und wir haben uns über Aspekte aus diesem Kriminalroman ausgetauscht und das tun wir mit dem nächsten Kriminalroman auch wieder in 14 Tagen. Seid dabei.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.